Ein Geist in Winterfell. Der Tote wurde am Fuß der inneren Mauer gefunden. Er hatte sich den Hals gebrochen und nur sein linkes Bein ragte noch aus dem Schnee, der ihn im Laufe der Nacht zugedeckt hatte. Wenn Ramsays Hündinnen ihn nicht ausgegraben hätten, wäre er vielleicht bis zum Frühling nicht wieder zum Vorschein gekommen. Als Ben Knochen ihn herauszog, hatte die graue Jane schon so viel von seinem Gesicht gefressen, dass es bis Mittag dauerte, ehe man sicher wusste, wer der Mann gewesen war. Ein Soldat von 44 Jahren, der mit Roger Rüsvel nach Norden marschiert war.
»Ein Säufer«, erklärte Rüsvel, »hat von der Mauer gepisst, darauf würde ich wetten. Er ist ausgerutscht und abgestürzt.«
Niemand widersprach. Aber Theon Greyjoy fragte sich unwillkürlich, warum jemand mitten in der Nacht nur zum Pissen die glatten, schneebedeckten Stufen zum Wehrgang hinaufsteigen sollte. Als die Besatzung hartes, in ausgelassenem Speck geröstetes Brot frühstückte, die Lords und Ritter bekamen den Schinken, drehten sich die Gespräche an den Tischen vor allem um die Leiche.
»Stannis hat Freunde in der Burg«,
hörte Theon einen Feldwebel murmeln. Es war ein alter Tollhartmann, auf dessen zerlumptem Wappenrock drei Bäume prangten. Die Wache hatte gerade gewechselt. Aus der Kälte kamen Männer herein, stampften sich den Schnee von den Füßen und klopften ihn sich von den Hosen, während das Mittagessen aufgetragen wurde. Blutwurst, Lauch und braunes Brot frisch aus dem Ofen.
»Stannis?«
lachte einer von Roose Rüsvels Reitern. »Stannis hat inzwischen der Schnee erledigt, oder er ist mit eingefrorenem Schwanz zurück zur Mauer gerannt.«
»Er könnte sein Lager anderthalb Meter vor unseren Mauern aufgeschlagen haben, und zwar mit 100.000 Mann«, sagte ein Bogenschütze in den Farben der Kervins. »Bei dem Sturm würden wir nicht einen von ihnen zu sehen bekommen.«
Endlos, unaufhörlich und gnadenlos war der Schnee Tag und Nacht auf sie niedergegangen. Schneewehen kletterten an den Mauern empor und füllten die Lücken zwischen den Zinnen auf den Wehrgängen aus. Eine weiße Decke zog sich über alle Dächer, Zelte brachen unter ihrer Last zusammen. Von Halle zu Halle wurden Seile gespannt, damit sich die Männer nicht verirrten, wenn sie den Hof überquerten. Wachposten drängten sich in den Wachtürmchen, um die halb erfrorenen Hände über den glühenden Kohlenbecken zu wärmen, und überließen die Wehrgänge den Schneewächtern, die die Knappen gebaut hatten. Diese Schneewächter wurden von Nacht zu Nacht immer größer, da sich Wind und Wetter an ihnen austobten. An den Speeren, die sie in den Schneefäusten hielten, wuchsen gezackte Bärte aus Eis. Und niemand geringerer als Hostin Frey, den man prahlen gehört hatte, er fürchte sich nicht vor ein bisschen Schnee, verlor ein Ohr an den Frost. Die Pferde auf dem Hof litten am stärksten. Die Decken, die sie eigentlich warm halten sollten, sogen sich mit Feuchtigkeit voll und gefroren zu Eis, wenn man sie nicht regelmäßig wechselte. Zündete man Feuer an, um die Kälte zu vertreiben, richteten sie mehr Schaden an, als sie nutzten. Die Schlachtrösser fürchteten sich vor den Flammen und zerrten an den Leinen, um zu fliehen, wobei sie sich und andere Tiere verletzten. Nur die Pferde in den Ställen hatten es sicher und warm, aber die Stallungen waren längst überfüllt.
»Die Götter haben sich gegen uns gewandt«,
hörte man den alten Lord Locke in der großen Halle klagen.
»Das ist ihr Zorn. Ein Wind so kalt wie die Hölle selbst und Schnee, der nicht mehr aufhört. Wir sind verflucht.«
»Stannis ist verflucht«, beharrte ein Mann aus Dreadfort. »Er ist derjenige, der da draußen im Sturm festsitzt.«
»Lord Stannis hat es vielleicht wärmer, als wir denken«,
widersprach ein närrischer freier Reiter.
»Seine Zauberin kann Feuer heraufbeschwören. Vielleicht kann ihr roter Gott sogar den Schnee schmelzen.«
»Das war unklug«, schoss es Theon durch den Kopf. Der Mann sprach zu laut und auch noch, als ihn der gelbe Dick, der saure Allen und Ben Knochen hören konnten. Wenn diese Äußerung Lord Ramsay zu Ohren kam, würde er seine Burschen des Bastards schicken, um den Mann zu ergreifen und ihn nach draußen in den Schnee zu zerren.
»Wenn du Stannis so sehr magst, schicken wir dich zu ihm«, sagte er.
Dame und Tanz für mich, verpasste dem freien Reiter ein paar Hiebe mit seiner langen, gut gefetteten Peitsche. Dann, während Heuter und der gelbe Dick noch eine Wette abschlossen, wie schnell sein Blut gefrieren würde, ließ Ramsay den Mann zum Zinnentor schleppen. Winterfells große Haupttore waren geschlossen und verrammelt und so mit Eis und Schnee verstopft, dass man das Fallgitter freischaufeln und das Eis abschlagen musste, ehe man es hochziehen konnte. Das gleiche galt für das Jagdtor, obwohl dort zumindest das Eis nicht so große Schwierigkeiten machte, da es erst kürzlich noch geöffnet worden war. Das King's Road-Tor hingegen nicht, und durch das Eis war die Kette der Zugbrücke steinhart. Daher blieb nur das Zinnentor, ein kleines gewölbtes Ausfalltor in der Innenmauer. Eigentlich war es nur ein halbes Tor, dessen Zugbrücke zwar den gefrorenen Burggraben überbrückte, das allerdings kein Gegenstück in der Außenmauer hatte und so nur zu den äußeren Wehrgängen, aber nicht zur Welt draußen Zugang bot. Der blutende freie Reiter wurde über die Brücke und die Treppe hinaufgeschleppt, worüber er sich weiterhin beschwerte. Dann packten Heuter und der Saure allen seine Arme und Beine und warfen ihn über die Mauer auf den Boden, der fast 25 Meter tiefer lag. Die Schneewehen hatten sich so hoch aufgetürmt, dass sie den Mann ganz und gar verschluckten. Aber Bogenschützen auf dem Wehrgang behaupteten, ihn später noch gesehen zu haben, wie er sich mit einem gebrochenen Bein durch den Schnee schleppte. Einer schoss ihm noch einen Pfeil in den Hintern, während er davonhumpelte.
»In einer Stunde ist er tot«, versprach Lord Ramsay.
»Oder er lutscht, Lord Stannis, den Schwanz, ehe die Sonne untergeht«, gab Hurentod Amber zurück.
»Da sollte er aber gut aufpassen, dass das gute Stück nicht abbricht«, lachte Rickard Rüssel. »Jedem Mann da draußen muss der Pimmel zu Eis erstarrt sein.«
»Lord Stannis hat sich im Sturm verirrt«, sagte Lady Staublin. »Er ist meilenweit entfernt und entweder schon tot oder kurz davor. Soll der Winter sich von seiner schlimmsten Seite zeigen? Ein paar Tage noch und der Schnee wird ihn und sein Heer begraben haben.«
»Und uns auch«,
dachte Theon und staunte über ihre Torheit. Lady Barbara war aus dem Norden und hätte es besser wissen müssen. Die alten Götter lauschten vielleicht. Zum Abendessen gab es Erbsenbrei und Brot vom gestrigen Tag, und auch das sorgte für Gemurmel bei den einfachen Männern, denn die Lords und Ritter über dem Salz bekamen Schinken. Theon beugte sich über eine Holzschüssel und aß gerade die letzten Bissen seines Erbsenbreis, als er vor Schreck den Löffel fallen ließ, weil ihn jemand leicht an der Schulter berührte.
»Fass mich nicht an«,
sagte er und bückte sich, um den Löffel vom Boden aufzuheben, ehe eins von Ramsays Mädchen ihn sich schnappte.
»Fass mich nicht an! Niemals!«
Sie setzte sich neben ihn, zu nah. Es war ein anderes von Abels Waschweibern. Sie war jung, 15, vielleicht 16, hatte zottliges blondes Haar, das dringend mal gewaschen werden musste, und einen Schmollmund, der dringend mal geküsst werden sollte.
»Manchen Mädchen gefällt es, Männer anzufassen«, sagte sie und lächelte dabei halb. »Ich bin Stechpalme, wenn es mir Lord gefällt.«
»Stechpalme, die Schlampe«,
dachte er, aber sie war durchaus hübsch. Früher hätte er vermutlich gelacht und sie auf seinen Schoß gezogen, doch diese Zeiten waren vorüber.
»Was willst du?« »Ich möchte diese Gruft sehen. Wo ist sie, Lord? Würdet ihr sie mir zeigen?«
Stechpalme spielte mit einer Strähne ihres Haares und drehte sie sich um den kleinen Finger.
»Sie soll tief und dunkel sein, heißt es, ein guter Ort, um sich anzufassen. Und all die toten Könige schauen zu.«
»Hat Abel dich zu mir geschickt?«
»Könnte sein. Könnte auch sein, dass ich mich selbst geschickt habe. Aber wenn ihr Abel möchtet, schicke ich ihn zu euch. Er wird Milord ein süßes Lied singen.«
Jedes Wort, das sie sagte, bestärkte Theon mehr in seiner Vermutung, dass hier irgendein Komplott im Gange war.
Aber wer steckte dahinter? Und was wollte er damit bezwecken?
Was konnte Abel von ihm wollen? Der Mann war nur ein Sänger, ein Kuppler mit einer Laute und einem falschen Lächeln.
»Er will herausfinden, wie ich die Burg eingenommen habe, doch nicht, um daraus ein Lied zu machen.«
Dann dämmerte ihm die Antwort.
Er will wissen, wie wir hereingekommen sind, damit er hinaus kann.«
Lord Bolton hatte Winterfell so dicht gemacht wie die Windelhose eines Kleinkinds. Ohne seine Erlaubnis konnte niemand hinaus oder herein.
Er will mit seinen Waschweibern fliehen.
Das konnte Theon ihm nicht zum Vorwurf machen, trotzdem sagte er,
»Ich will nichts mit Abel oder dir oder einer deiner Schwestern zu tun haben. Lasst mich einfach in Ruhe.«
Draußen wirbelte und tanzte der Schnee. Theon ertastete sich den Weg zur Mauer, dann ging er daran entlang zum Zinnentor. Er hätte die Wachen mit zwei von den Schneemännern des kleinen Walder verwechseln können, wenn er nicht die Atemfahnen gesehen hätte.
»Ich will auf die Mauer«,
sagte er zu ihnen, und sein eigener Atem gefror ebenfalls in der Luft.
»Verflucht kalt da oben«, warnte der eine. »Verflucht kalt hier unten«, sagte der andere. »Doch tut, was ihr wollt, Abtrünniger.«
Er winkte Theon durch das Tor. Die Stufen waren schneebedeckt, rutschig und im Dunkeln heimtückisch. Auf dem Wehrgang angekommen, brauchte er nicht lange, um die Stelle zu finden, wo sie den freien Reiter hinuntergeworfen hatten. Er stieß den frischen Schnee zwischen den Zinnen zur Seite und lehnte sich dazwischen über die Kante.
»Ich könnte springen«, dachte er. »Er hat es überlebt. Warum sollte ich es nicht schaffen?«
»Er könnte springen und...«
»Und was dann? Soll ich mir ein Bein brechen und unter dem Schnee sterben? Soll ich davonkriechen und erfrieren?«
Es war Wahnsinn. Ramsay würde ihn mit den Mädchen jagen. Die rote Jane und Jets und Helisand würden ihn in Stücke reißen, wenn es die Götter gut mit ihm meinten. Schlimmer wäre es, lebendig gefangen zu werden.
»Ich darf meinen Namen nicht vergessen«,
flüsterte er. Am nächsten Morgen wurde Ser Aenys Freys ergrauter Knappe nackt und erfroren auf dem alten Totenhof der Burg gefunden, und sein Gesicht war so dick von Raureif überzogen, dass es aussah, als trage er eine Maske. Ser Aenys ließ verkünden, der Mann habe zu viel getrunken und sich im Sturm verirrt. Allerdings konnte sich niemand erklären, warum er seine Kleidung ausgezogen hatte, als er nach draußen ging.
»Noch ein Trunkenbold«,
dachte Theon. Der Wein schien jeden Verdacht ertränken zu können. Dann, noch ehe der Tag vorüber war, entdeckte man einen Armbrustschützen der Flints mit eingeschlagenem Schädel im Stall. »Ein Tritt von einem Pferd«, verkündete Lord Ramsay.
»Wohl eher ein Schlag mit einem Knüppel«, entschied Theon.
Das alles kam ihm so bekannt vor wie ein Mimenspiel, das er schon einmal gesehen hatte. Nur waren die Rollen vertauscht. Roose Bolton spielte die Rolle, die beim letzten Mal Theon innegehabt hatte, und die Toten spielten die Rolle von Agar, Günne Rotnase und Gelmar dem Grimmigen.
»Stinker war ebenfalls dabei«,
erinnerte er sich.
»Aber ein anderer Stinker, ein Stinker mit blutigen Händen und Lügen auf den Lippen, die so süß wie Honig waren. Stinker, das kommt von Stinken und reimt sich auf Linken.«
Die Toten entfachten unter Roose Boltons Lords einen offenen Streit in der großen Halle. Manche verloren allmählich die Geduld.
»Wie lange müssen wir hier noch sitzen und auf diesen König warten, der niemals kommt?« wollte Ser Hostine Frey wissen. »Wir sollten den Kampf zu Stannis tragen und die Sache zu Ende bringen.«
»Die Burg verlassen?«
krächzte der einarmige Harwald Feist. Sein Ton ließ vermuten, dass er sich lieber den anderen Arm abhacken lassen würde.
»Wollt ihr uns blind im Schnee angreifen lassen?«
»Um gegen Lord Stannis zu kämpfen, müssten wir ihn zunächst einmal finden«, warf Roose Rüsswell ein. »Unsere Kundschafter ziehen durch das Jagdtor hinaus, aber in letzter Zeit ist keiner mehr zurückgekehrt.«
Lord Wyman Manderly klopfte sich auf den riesigen Bauch.
»Weithaber fürchtet sich nicht, mit euch zu reiten, Ser Hostine. Führt uns hinaus, und meine Ritter werden hinter euch reiten.«
Ser Hostine wandte sich an den fetten Mann.
»So dicht, dass man mir eine Lanze in den Rücken rammt, ja? Wo sind meine Verwandten, Manderly? Verratet mir das, eure Gäste,
die euch euren Sohn zurückgebracht haben.«
»Seine Gebeine, meint ihr wohl?«
Manderly spießte einen Brocken Schinken mit seinem Dolch auf.
»Ich kann mich gut an sie erinnern. Rhaegar mit den runden Schultern und seiner flinken Zunge. Der kühne Ser Jared, der seinen Stahl so rasch zog. Symon, der Spionmeister, der stets mit den Münzen klimperte. Sie haben mir Wendels Gebeine gebracht. Es war Tywin Lannister, der mir Willis zurückgegeben hat, in einem Stück und unversehrt, so wie er es versprochen hat. Lord Tywin war ein Mann, der sein Wort hält. Die Sieben mögen seiner Seele gnädig sein.«
Lord Wyman steckte sich das Fleisch in den Mund, kaute geräuschvoll, schmatzte und sagte,
»Die Straßen sind voller Gefahren, Sir. Ich habe euren Brüdern Gastgeschenke verehrt, als ihr von White Harbor aufgebrochen sind. Wir haben uns geschworen, uns bei der Hochzeit wiederzusehen. Viele und noch viele mehr haben mit angesehen, wie wir uns verabschiedet haben.«
»Viele und noch viele mehr?« spottete Aenys Frey. »Oder nur ihr und die Euren?«
»Was wollt ihr damit andeuten, Frey?«
Der Lord von White Harbor wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab.
»Mir gefällt euer Ton nicht sehr. Nein, kein verfluchtes, kleines bisschen gefällt mir daran.«
»Dann kommt mit hinaus in den Hof, ihr Fettsack, und ich werde euch in mehr verfluchte kleine Stückchen schneiden, als selbst ihr verdauen könnt«, gab sie Hostin zurück. Wyman Manderly lachte, doch ein halbes Dutzend seiner Ritter waren sofort auf den Beinen. Es fiel Rogger Rüsswell und Barbara Staublin zu, sie mit leisen Worten zu beschwichtigen. Roose Bolton schwieg. Aber Theon Greyjoy sah etwas in seinen farblosen Augen, das er dort nie zuvor bemerkt hatte. Unbehagen und sogar einen Hauch Angst. In dieser Nacht brach der neue Stall unter dem Gewicht des Schnees zusammen, der sich darauf angesammelt hatte. 26 Pferde und 2 Burschen wurden von dem herabstürzenden Dach erschlagen oder vom Schnee erstickt. Es dauerte fast den ganzen Vormittag, die Leichen zu bergen. Lord Bolton zeigte sich kurz im äußeren Hof, um die Lage zu begutachten, dann befahl er, die verbliebenen Pferde und auch die Tiere, die noch im äußeren Hof angebunden waren, hineinzubringen. Und kaum hatten die Männer die Toten fertig ausgegraben und die Pferde zerlegt, wurde auch schon eine weitere Leiche entdeckt. Diesmal konnte man den Vorfall nicht damit abtun, dass ein Betrunkener von der Mauer gestürzt oder jemand von einem Pferd totgetreten worden war. Der Tote gehörte zu Ramsays Günstlingen. Es war der untersetzte hässliche Soldat, der der Gelbe Dick genannt wurde, der zudem an Skrofeln gelitten hatte. Ob sein Pimmel tatsächlich, wie manche behaupteten, gelb und dick gewesen war, ließ sich kaum noch feststellen, da jemand ihm das gute Stück abgeschnitten und es ihm so brutal in den Mund gerammt hatte, dass dabei 3 Zähne zu Bruch gegangen waren. Als die Köche ihn vor der Küche fanden, bis zum Hals unter einer Schneewehe begraben, waren Pimmel und Mann blau vor Kälte.
»Verbrennt die Leiche«, befahl Roose Bolton. »Und dass mir niemand auch nur ein einziges Wort darüber verliert. Diese Geschichte soll nicht die Runde machen.«
Doch die Geschichte machte trotzdem die Runde. Bis Mittag hatte fast ganz Winterfell davon gehört, und viele hörten die Geschichte von Ramsay Bolton selbst, dessen Bursche der Gelbe Dick gewesen war.
»Wenn wir den Kerl erwischen, der das getan hat«, versprach Lord Ramsay, »werde ich ihm die Haut abziehen, sie knusprig braten und sie ihn Stück für Stück fressen lassen.«
Es wurde verbreitet, dass der Name des Mörders einen Golddrachen wert sein sollte. Abends in der großen Halle war der Gestank beinahe zum Schneiden dick. Da sich Hunderte von Pferden, Hunden und Männern dicht unter einem Dach drängten und der Boden glitschig war von Schlamm, schmelzendem Schnee, Pferdemist, Hundehaufen und sogar Menschenkot, roch es nach nassem Hund, nasser Wolle und durchweichten Pferdedecken. Auf den vollbesetzten Bänken fand man keine Gemütlichkeit, aber es gab wenigstens Essen. Die Köche trugen große Scheiben frischen Pferdefleisches auf, außen schwarz und innen blutig rot, dazu gebratene Zwiebeln und Rüben. Und an diesem einen Tag aßen die einfachen Soldaten genauso gut wie ihre Lords und Ritter. Das Pferdefleisch war für die Ruinen von Theons Zähnen zu zäh. Seine Versuche, es zu kauen, sorgten für entsetzliche Qualen. Also zerdrückte er Rüben und Zwiebeln mit der flachen Seite seines Dolches und aß sie, ehe er das Pferdefleisch in sehr kleine Stücke zerschnitt, an denen er lutschte und sie dann ausspuckte. Auf diese Weise konnte er wenigstens den Geschmack von Fett und Blut genießen. Der Knochen überstieg allerdings seine Möglichkeiten, daher warf er ihn den Hunden zu und schaute zu, wie die graue Jane damit davonrannte, während Sarah und Weide nach ihr schnappten. Lord Bolton befahl Abel, beim Essen für sie zu spielen. Der Barde sang »Eiserne Lanzen« und dann »Die Wintermaid«. Als Barbara Staublin um etwas Fröhlicheres bat, gab er »Die Königin zog die Sandale aus, der König legte die Krone ab« und »Der Bär und die Jungfrau her zum Besten«. Die Fries stimmten mit ein, sogar ein paar Nordmänner klopften mit den Fäusten beim Kehrreim auf den Tisch und brüllten »Der Bär, der Bär«. Doch der Lärm verängstigte die Pferde, daher verstummten die Sänger bald wieder und die Musik erstarb. Die Burschen des Bastards versammelten sich unter einem Wandleuchter, in dem eine Fackel rauchend brannte. Luthorn und Heuter würfelten. Grunzer hatte eine Frau auf dem Schoß und eine Brust in der Hand. Dame und Hans für mich saß da und fettete seine Peitsche ein. »Stinker!« schrie er. Er klopfte sich mit der Peitsche an die Wade wie jemand, der seinen Hund ruft. »Du fängst ja wieder an zu stinken, Stinker!« Theon hatte darauf keine andere Antwort als ein leises »Ja«. »Lord Ramsay hat vor, dir die Lippen abzuschneiden, wenn das alles hier vorbei ist«, sagte Damon und rieb seine Peitsche mit einem fettigen Lappen ab.
»Meine Lippen waren zwischen den Beinen seiner hohen Gemahlin. Solch eine Anmaßung darf nicht unbestraft bleiben.«
»Wenn ihr meint...«
Luthorn lachte schallend.
»Ich denke, er möchte es sogar.«
»Hau ab, Stinker«, sagte Heuter. »Bei deinem Gestank dreht sich mir der Magen um.«
Die anderen lachten. Er floh schnell, ehe sie ihre Meinung änderten. Seine Quälgeister würden ihm nicht nach draußen folgen, nicht so lange es in der Halle Essen und Trinken, willige Weiber und ein warmes Feuer gab. Als er nach draußen ging, sang Abel »Mädchen, die im Frühling erblühen«. Draußen schneite es so heftig, dass Theon kaum einen Meter weit sehen konnte. Er war allein in der weißen Wildnis, und Wände aus Schnee ragten zu beiden Seiten brusthoch auf. Als er den Kopf hob, strichen Schneeflocken wie kalte, sanfte Küsse über seine Wangen. Er hörte die Klänge der Musik aus der Halle hinter sich, nun ein leises, trauriges Lied. Einen Augenblick lang verspürte er fast so etwas wie Frieden. Ein Stück weiter vorn kam ihm ein Mann mit Kapuze und wallendem Mantel entgegen. Als sie sich gegenüberstanden, sahen sie sich kurz in die Augen. Der Mann legte eine Hand an seinen Dolch.
»Theon der Abtrünnige! Theon der Sippenmörder!
Ich bin kein Sippenmörder, ich habe nie, ich war ein Eisenmann.«
»Falsch ist es, was du warst. Wie kommt es, dass du immer noch lebst?«
»Die Götter sind noch nicht fertig mit mir«,
antwortete Theon und fragte sich, ob das der Mörder war, jener nächtliche Wanderer, der dem gelben Dick den Pimmel in den Mund gestopft und Roger Rüsswells Burschen vom Wehrgang gestoßen hatte. Seltsamerweise hatte er keine Angst. Er zog den Handschuh von seiner linken Hand.
»Lord Ramsay ist noch nicht fertig mit mir.«
Der Mann sah sich die Hand an und lachte.
»Dann werde ich dich ihm überlassen.«
Theon trottete durch den Sturm, bis seine Arme und Beine mit Schnee bedeckt und seine Hände und Füße vor Kälte taub geworden waren. Dann stieg er wieder auf den Wehrgang der inneren Mauer. Dort oben, 30 Meter hoch, wehte ein leichter Wind und trieb den Schnee vor sich her. Die Lücken zwischen den Zinnen waren gefüllt. Theon musste sich ein Loch durch die Schneemauer graben, um dann festzustellen, dass er nur bis zum Wassergraben sehen konnte. Von der Außenmauer waren nur ein vager Umriss zu erkennen und ein paar trübe Lichter, die durch die Dunkelheit schwebten.
»Die Welt ist verschwunden.«
»King's Landing, River Run, Pike, die anderen Iron Isles und die ganzen 7 Königslande, jeder Ort, den er kannte, jeder Ort, von dem er je gelesen oder geträumt hatte, sie waren allesamt verschwunden. Nur Winterfell blieb. Er saß hier mit den Geistern in der Falle, die alten Geister aus der Gruft und die neuen, die er selbst erschaffen hatte, Micken und Farlen, Günne Rotnase, Agger, Gelmar der Grimmige, die Müllersfrau vom Ahornwasser und ihre beiden jungen Söhne und all die anderen.
»Mein Werk, meine Geister, sie sind alle hier und sie sind wütend.«
Er dachte an die Gruft und an die fehlenden Schwerter. Als Theon in seine Unterkunft zurückgekehrt war und sich gerade die nasse Kleidung auszog, suchte ihn Stahlbein Walton auf. »Kommt mit, Abtrünniger, seine Lordschaft will mit euch reden.« Er hatte keine sauberen, trockenen Kleider, also streifte er sich die feuchten Lumpen erneut über und ging mit. Stahlbein führte ihn in den großen Red Keep, in das Solar, das einst Eddard Stark gehört hatte. Lord Bolton war nicht allein. Lady Stoublin saß mit bleichem Gesicht und strenger Miene bei ihm. Roger Rüsswells Mantel wurde von einer eisernen Fibel in Form eines Pferdekopfs gehalten. Aenys Frey stand am Feuer. Seine abgehärmten Wangen waren rot von der Kälte.
»Mir wurde berichtet, ihr wandert durch die Burg«,
begann Lord Bolton.
»Man hat euch in den Ställen, den Küchen, der Kaserne und auf den Wehrgängen gesehen. Auch hat man euch nahe der Ruinen eingestürzter Türme beobachtet, vor Lady Caitlins alter Septe und auf dem Weg zum Götterhain. Wollt ihr das leugnen?«
»Nein, Milord.«
Theon achtete darauf, das Wort zu nuscheln. Wie er wusste, gefiel das Lord Bolton.
»Ich kann nicht schlafen, Milord. Ich laufe herum.«
Er hielt den Kopf gesenkt und starrte auf die alten, verbrauchten Binsen, die auf dem Boden verstreut waren. Es war nicht klug, seiner Lordschaft ins Gesicht zu sehen.
»Vor dem Krieg war ich als Junge hier, ein Mündel von Eddard Stark.«
»Ihr wart eine Geisel«,
sagte Bolton.
»Ja, Lord, eine Geisel.«
»Trotzdem war es mein Zuhause. Kein richtiges Zuhause, aber das Beste, das ich je hatte.«
»Irgendjemand hat mehrere meiner Männer umgebracht.« »Ja, Lord.« »Ihr ja wohl nicht, hoffe ich.«
Boltons Stimme wurde noch leiser.
»Ihr würdet mir meine Güte doch nicht mit solchem Verrat heimzahlen.«
»Nein, Lord, niemals. Ich bestimmt nicht. Ich laufe nur herum, das ist alles.«
Lady Stoublin ergriff das Wort.
»Zieht eure Handschuhe aus.«
Theon blickte abrupt auf.
»Bitte nein, ich...«
»Tut, was sie sagt«, verlangte Ser Aenys. »Zeigt uns eure Hände.«
Theon zog die Handschuhe aus und hielt seine Hände hoch, damit sie sie sehen konnten.
»Es ist nicht so, als würde ich nackt vor ihnen stehen. So schlimm ist es nicht.«
An der linken Hand hatte er 3 Finger, an der rechten 4. Ramsay hatte ihm von der rechten nur den kleinen genommen, von der linken den Ringfinger und den Zeigefinger.
»Das hat euch der Bastard angetan«, stellte Lady Stoublin fest.
»Wenn es Milady gefällt, so habe ich ihn darum gebeten.«
Ramsay ließ sich stets bitten.
»Ramsay zwingt mich immer dazu, ihn anzuflehen.«
»Und warum habt ihr das getan?«
Ich brauchte nicht so viele Finger.
»Vier sind genug!«
Sir Aenys Fry strich sich durch den dünnen braunen Bart, der wie ein Rattenschwanz aus einem fliehenden Kinn spross.
»Vier Finger an der rechten Hand, er kann noch immer ein Schwert halten oder einen Dolch.«
Lady Stoblin lachte.
»Seid ihr Frys alle solche Narren? Seht ihn euch an, einen Dolch halten? Er hat kaum genug Kraft, einen Löffel zu halten. Glaubt ihr wirklich, ihr hättet dieses abscheuliche Geschöpf der Bastards überwinden und ihm die Männlichkeit in die Kehle rammen können?«
»All diese Toten waren kräftige Kerle«, erklärte Roger Rüsswell, »und keiner wurde erstochen. Der Abtrünnige ist nicht unser Mörder.« Roose Bolton richtete die farblosen Augen auf Theon. Sein Blick war so scharf wie Heuters Abdeckmesser.
»Ich bin geneigt, dem zuzustimmen. Die Kraft einmal außer Acht gelassen, hätte er gar nicht die Kraft, meinen Sohn zu verraten.«
Roger Rüsswell schnaubte.
»Wenn ich der, wer dann? Stannis hat einen Mann in der Burg, das ist nicht zu übersehen.«
»Stinker ist gar kein Mann. Stinker nicht, ich nicht.«
Er fragte sich, ob Lady Stoblin ihnen von den fehlenden Schwertern in der Gruft erzählt hatte.
»Wir müssen den Blick gen White Harbor richten«, murmelte Sir Aenys Fry.
»Lord Wyman hat nicht viel für uns übrig.«
Rüsswell überzeugte das nicht.
»Er hat allerdings viel für Schnitzel, Koteletts und Fleischpasteten übrig. Wenn er im Dunkeln durch die Burg wandeln wollte, müsste er sich vom Tisch erheben. Das tut er aber nur, um sich für eine stundenlange Sitzung auf den Abtritt zu begeben.«
»Ich behaupte ja nicht, Lord Wyman morde mit eigener Hand. Er hat 300 Mann mitgebracht, 100 Ritter. Jeder von ihnen hätte...«
»Diese nächtlichen Taten sind nicht das Werk eines Ritters«, wandte Lady Stoblin ein. »Und Lord Wyman ist nicht der Einzige, der auf der Roten Hochzeit Verwandte verloren hat, Fry. Glaubt ihr vielleicht, Hurentod würde euch lieber mögen? Wenn ihr nicht den Groß-John in eurer Gewalt hättet, würde er euch die Eingeweide herausreißen und sie euch fressen lassen, so wie Lady Hornwald ihre Finger gefressen hat. Flints, Kervins, Tollhards, Schiefers, sie alle hatten Männer beim jungen Wolf.«
»Das Haus Rüsswell ebenfalls«, sagte Roger Rüsswell.
»Sogar die Stoblins aus Burton.«
Lady Stoblin verzog die Lippen zu einem schmalen, wölfischen Lächeln.
»Der Norden erinnert sich, Fry.«
Aenys Frys Mund zitterte vor Wut.
»Stark hat uns entehrt. Daran solltet ihr Nordmänner euch besser erinnern.«
Roose Bolton rieb sich die aufgesprungenen Lippen.
»Dieses Gezanke hilft uns nicht weiter.«
Er schnippte mit den Fingern in Theons Richtung.
»Ihr dürft gehen. Passt auf, wo ihr euch herumtreibt. Nicht, dass wir morgen früh eure Leiche mit einem roten Lächeln auffinden. Wie ihr wünscht, Milord.«
Theon zog die Handschuhe wieder über die verstümmelten Finger und humpelte auf seinen verstümmelten Füßen hinaus. Zur Stunde des Wolfes war er immer noch wach und drehte, in dicke Lagen schwerer Wolle und schmierigen Pelzes gehüllt, eine weitere Runde auf der Innenmauer, in der Hoffnung, endlich erschöpft genug zu sein, um schlafen zu können. Der Schnee klebte bis zu den Knien an seinen Beinen, Kopf und Schulter waren mit Weiß bedeckt. Auf diesem Abschnitt des Wehrgangs fegte ihm der Wind ins Gesicht, und geschmolzener Schnee rann ihm wie Eistränen über die Wangen. Dann hörte er das Horn. Ein langes, tiefes Klagen schien über den Wehrgängen zu hängen, verweilte in der schwarzen Luft und ging jedem Mann, der es hörte, durch Mark und Bein. Überall auf den Burgmauern drehten sich die Wachen zu dem Ton um und packten die Schäfte ihrer Speere fester. In den zerfallenen Hallen und Türmen Winterfells bedeuteten Lords anderen Lords zu schweigen. Pferde wieherten und Schläfer rührten sich in ihren dunklen Ecken. Sobald das Kriegshorn verklungen war, begann die Trommel zu schlagen. Untergang, Untergang, Untergang. Und ein Name ging von Mund zu Mund und wurde in kleinen weißen Atemwolken geschrieben.
»Stannis«, flüsterten die Männer. »Stannis ist hier. Stannis ist gekommen. Stannis, Stannis, Stannis.«
Theon schauderte. Baratheon oder Bolton bedeutete für ihn keinen Unterschied. Stannis machte gemeinsame Sache mit Jon Snow an der Mauer, und Jon würde ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, den Kopf abschlagen.
»Aus den Klauen des einen Bastards befreit, nur um in den Händen eines anderen Bastards zu sterben, was für eine Ironie!«
Theon hätte laut gelacht, wenn er noch gewusst hätte, wie das ging. Die Trommelschläge schienen aus dem Wolfswald jenseits des Jagdtors zu kommen.
»Sie sind direkt vor der Mauer.«
Theon eilte über den Wehrgang, als einer von ungefähr 20, die in die gleiche Richtung unterwegs waren. Aber selbst als sie die Türme erreichten, die das Tor flankierten, sahen sie nichts hinter dem weißen Schleier.
»Glauben die, durch ein bisschen Tröten könnten die unsere Mauern zum Einsturz bringen?«
scherzte ein Flint, als das Kriegshorn erneut geblasen wurde.
»Vielleicht glaubt da jemand, er hätte Jorahmunds Horn gefunden.«
»Ist's dann ist dumm genug, die Burg zu erstürmen?« fragte ein Wachtposten.
»Er ist nicht Robert«, erklärte ein Mann aus Barrowton. »Er wird einfach nur herumsitzen, das sage ich euch, und versuchen, uns auszuhungern.«
»Da wird er sich aber als Erster die Eier abfrieren«, sagte ein anderer Wächter.
»Wir sollten losziehen und die Schlacht zu ihm tragen«, verkündete ein Fry.
»Tut das«, dachte Theon. »Reitet hinaus in den Schnee und sterbt. Überlasst Winterfell mir und den Geistern.«
Ein solcher Kampf wäre ganz nach Roose Boltons Geschmack, das hatte er im Gefühl.
Er muss dieser Sache ein Ende bereiten.
Die Burg war zu überfüllt, um einer langen Belagerung standzuhalten, und zu vielen Lords konnte er nicht recht vertrauen. Dem fetten Wyman Manderly, Hurentod Amber, den Männern des Hauses Hornwald und des Hauses Tollhard, den Lockes und Flints und Rüsswelts, sie alle waren Nordmänner, die seit zahllosen Generationen durch Lehnseid an das Haus Stark gebunden waren. Nur wegen des Mädchens blieben sie alle hier, wegen Lord Eddards Blut. Aber das Mädchen war ein Mimentrick, ein Lamm im Schattenwolfspelz. Warum sollte er also die Nordmänner nicht in die Schlacht gegen Stannis schicken, ehe der Mummenschanz aufflog?
Ein Gemetzel im Schnee, und jeder Mann, der fällt, ist ein Feind weniger für Dreadfort.
Theon fragte sich, ob man ihm erlauben würde, mitzukämpfen. Dann würde er wenigstens wie ein Mann sterben mit dem Schwert in der Hand. Ramsay würde ihm diese Gnade niemals erweisen, aber vielleicht Lord Roose.
»Wenn ich ihn anflehe. Ich habe alles getan, was er von mir verlangt hat. Ich habe meine Rolle gespielt. Ich habe das Mädchen zur Trauung geführt.«
Der Tod war die süßeste Erlösung, auf die er hoffen konnte. Im Götterhain schmolz der Schnee noch immer, sobald er den Boden berührt hatte. Dampf stieg von den heißen Tümpeln auf und hing erfüllt vom Geruch von Moos und Schlamm und Fäulnis in der Luft. Ein warmer Nebel verwandelte die Bäume in Wächter, in riesige Soldaten, die in Mänteln aus Dunkelheit gehüllt waren. Bei Tageslicht füllte sich der dunstige Hain oft mit Nordmännern, die zu den alten Göttern beteten, doch zu dieser Stunde war Theon Greyjoy hier ganz allein. Und im Herzen des Götterhains wartete der Wehrholzbaum mit seinen wissenden roten Augen. Theon blieb am Rand des Tümpels stehen und neigte den Kopf vor dem geschnitzten roten Gesicht. Sogar hier konnte er die Trommel hören.
»Untergang, Untergang, Untergang, Untergang!«
Wie ferner Donner schien das Grollen von überall zugleich zu kommen. Die Nacht war windstill, der Schnee fiel senkrecht aus dem kalten schwarzen Himmel, doch die Blätter des Herzbaums raschelten seinen Namen.
»Theon«,
schienen sie zu flüstern.
»Theon«.
»Die alten Götter«, dachte er, »sie kennen mich. Sie kennen meinen Namen. Ich war Theon aus dem Hause Greyjoy. Ich war ein Mündel Eddard Starks, ein Freund und Bruder seiner Kinder. Bitte«,
er fiel auf die Knie,
»ein Schwert, um mehr bitte ich nicht. Lasst mich als Theon sterben, nicht als Stinker.«
Tränen rannen ihm über die Wangen und fühlten sich unglaublich warm an.
»Ich war ein Eisenmann, ein Sohn von Pike von den Inseln.«
Ein Blatt trudelte von oben herunter, strich über seine Stirn und landete im Tümpel. Es trieb auf dem Wasser rot und mit fünf Fingern, auf dem Wasser wie eine blutige Hand.
»Bran«,
murmelte der Baum.
»Sie wissen es. Die Götter wissen es. Sie haben gesehen, was ich getan habe.«
Und für einen einzigen seltsamen Moment war ihm, als sei Brans Gesicht in den bleichen Stamm des Wehrholzbaums geschnitzt und starre ihn mit roten Augen weise und traurig an.
»Brans Geist«,
dachte er, aber das war Wahnsinn. Warum sollte Bran ihn heimsuchen? Er hatte den Jungen gern gehabt und ihm nie ein Leid zugefügt.
»Wir haben Bran doch gar nicht getötet, und auch nicht Rickon. Es waren nur die Söhne des Müllers von der Mühle am Ahornwasser.«
»Ich habe zwei Köpfe gebraucht, sonst hätten sie mich verspottet, mich ausgelacht, sie...« Eine Stimme fragte,
»Mit wem sprecht ihr?«
Theon fuhr erschrocken herum und fürchtete, Ramsay habe ihn gefunden. Doch es waren nur die Waschweiber, Stechpalme, Esche und eine, deren Namen er nicht kannte.
»Mit den Geistern«,
platzte es aus ihm heraus.
»Sie flüstern mir zu. Sie kennen meinen Namen.«
»Theon der Abtrünnige«, Esche packte sein Ohr und verdrehte es.
»Ihr habt zwei Köpfe gebraucht, nicht wahr?« »Sonst hätten ihn die Männer ausgelacht«, sagte Stechpalme.
»Sie verstehen nicht.« Theon riss sich los. »Was wollt ihr von mir?« fragte er.
»Euch«, sagte das dritte Waschweib, eine ältere Frau mit tiefer Stimme und grauen Strähnen im Haar.
»Ich habe es euch doch schon gesagt. Ich möchte euch anfassen, Abtrünniger.«
Stechpalme lächelte. In ihrer Hand erschien eine Klinge.
»Ich könnte schreien«,
dachte Theon.
»Irgendwer wird es hören. In der Burg wimmelt es von bewaffneten Männern.«
Aber natürlich würde er tot sein, ehe sie ihn erreichten. Sein Blut würde im Boden versickern und den Herzbaum nähren.
Und was wäre daran so verkehrt? »Fasst mich an«, sagte er, »tötet mich.«
In seiner Stimme schwang mehr Verzweiflung als Trotz mit.
»Macht schon. Erledigt mich wie all die anderen auch. Wie den gelben Dick und den Rest, ihr wart es.«
Stechpalme lachte.
»Wie könnten wir das gewesen sein? Wir sind Frauen, Titten und Fotzen. Wir sind bloß da, um gefickt zu werden. Vor uns muss niemand Angst haben.«
»Hat euch der Bastard wehgetan?« fragte Esche. »Euch die Finger abgehackt, ja? Euch die winzigen Zehen gehäutet, euch die Zähne ausgeschlagen, armer Kerl?«
Sie tätschelte ihm die Wange.
»Das wird jetzt aufhören, das verspreche ich euch. Ihr habt gebetet, und die Götter haben euch uns geschickt. Ihr wollt als Theon sterben? Nun, das können wir euch gewähren. Einen hübschen, schnellen Tod. Und er wird auch fast gar nicht wehtun.«
Sie lächelte.
»Aber nicht, ehe ihr nicht für Abel gesungen habt. Er erwartet euch.«